Ja, trotzdem ist es weiterhin wichtig, das wirklich zu hinterfragen und zu diskutieren. Und jede medizinische Entscheidung, die vielleicht aufgrund von ChatGPT getroffen wird, vielleicht nochmal kurz mit einem Spezialisten besprechen.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten neulich einen Vortrag über KI gehört und witzigerweise kurz vorher auch einen Podcast selbst über KI gemacht und haben darüber gesprochen, dass man das schon sich genau anschauen sollte, was KI schreibt. Und jetzt dachten wir, jetzt führen wir ChatGPT mal hinters Licht und haben ganz positiv gefragt, mit welchen Kräutern wir eine schwere Hämophilie behandeln können. Und waren dann doch etwas erstaunt über die Antwort.
Kurz gesagt, gar nicht.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, er würde uns so ein bisschen schön reden und uns unterstützen in der Kräutertherapie, aber er war sich dann doch relativ sicher, dass Kräuter nicht helfen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Und dann haben wir eine zweite Frage gestellt und haben mal gefragt, was sind so die 10 größten Irrtümer in der Hämophiliebehandlung? Weil wir dachten, naja gut, wenn er schon weiß, dass Kräuter nicht helfen, dann scheint er noch mehr zu wissen.
Genau.
Und die Antwort war auch interessant.
Die war auch sehr interessant, muss ich dir sagen. Spontanblutung, du erinnerst dich an einigen unserer letzten Podcasts, gibt es wirklich Spontanblutungen. Und gibt es wirklich falsch.
Also seine Aussage war, Spontanblutung gibt es wirklich und das sieht er als Falschaussage.
Genau. Ja. Das ist ja und das, was wir letzten Endes genauso in unserem letzten Podcast auch gesagt haben, dass es für jede Blutung irgendeine Ursache, auch wenn wir sie nicht kennen, auch geben wird.
Ja, und sei es eine kleine Scherverletzung oder was auch immer, ne?
Genau.
Die normalerweise vielleicht auch zu kleinen Verletzungen führt, aber eben nicht zu einer Einblutung oder eben bei unseren Patienten dann zu einer kleinen Einblutung. Es muss irgendeinen Grund geben
genau.
für diese Blutung, weil genau. du fängst nicht einfach an zu bluten.
Genau.
Also
ja.
gut, genau das wissen wir noch nicht, aber finde ich spannend, dass er das gesagt hat. Zweite Aussage?
Bei guter Prophylaxe gibt es keine Blutung mehr.
Das wissen wir, dass das nicht stimmt. Also wir gehen ja davon aus, dass fast alle Patienten eine gute Prophylaxe haben oder vielleicht sogar eine sehr gute Prophylaxe und trotzdem sehen wir hin und wieder Blutungen.
Und ich finde es sehr spannend, dass er hier auch sehr differenziert über einen Trough-Level, also einen Talspiegel von über 3% spricht. Das heißt, er ist ja gut informiert, auch das Imitizumab, das Hemlibra auch durchaus erwähnt und sagt, traumainduzierte oder synovial verursachte Blutungen können auftreten. Also das heißt, er geht da sehr ins Detail über und das kann man doch
gut nehmen, ja. Und man kann dann auch letztendlich sagen, dass wir trotz guter Prophylaxe weiterhin eine gute präventive Untersuchung brauchen.
Auf jeden Fall.
Ja. Dritte Aussage?
Physiotherapie kann man überall machen.
Ja, das haben wir schon öfters besprochen und ich glaube, die Erfahrung der Patienten gibt es wieder, dass das nicht ganz richtig ist.
Ja. Ich meine, nicht ohne Grund machen wir ja auch unser Projekt HemMotion, wo wir versuchen, ja, deutschlandweit flächendeckend Physiotherapeuten an Bord zu holen, damit auch dort Patienten ausreichend behandelt werden können. Ganz spannender nächste Aussage, Schmerzen, das bedeutet, man hat eine Blutung.
Genau, jeder Schmerz ist eine Blutung, das trifft sicherlich nicht zu.
Genau.
Ja, das muss man schon besser differenzieren. Es ist manchmal nicht ganz einfach, auch also weder für den Patienten noch für den Arzt und im Zweifel entscheidet man sich dann vielleicht doch manchmal für die Blutung, um eben die Folgeschäden zu vermeiden. Aber ich denke an viele Gründe, dass man mal Gelenkschmerzen haben kann, die auch so auftreten können. Oder wenn du eine schwere Gelenkveränderung hast, dann kann es ja auch einfach ein entzündlicher Schub sein, ohne dass da eine Blutung dahinter steckt. Also es gibt viele Gründe und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass die Schmerzen schon nochmal ärztlich abgeklärt werden müssen.
Du weißt du, ich habe mit dem Sport angefangen und ich habe tatsächlich, weil ich das eben nicht gewohnt war, den Muskelkater, Schmerzen, Blutung, alles miteinander, war dann auf einmal alles eins. Und natürlich habe ich dann einmal gespritzt aus Sorge, aber letzten Endes war es der Muskelkater, muss ich ehrlich sagen. Meine Muskeln waren noch nicht daran gewöhnt, irgendetwas zu tun. Und das muss man tatsächlich differenzieren, wenn man dann auf einmal in den Sport steigt. Das heißt, ne, das muss man auch zumindest differenzierter sehen.
In dieselbe Richtung geht die nächste Aussage, jede Gelenkerwärmung ist eine akute Blutung.
Auch das ist falsch.
Und du kannst ja auch so mal ein erwärmtes Gelenk haben, wenn es entzündet ohne Blutung ist.
Genau.
Das heißt nicht, dass da immer gleich eine Blutung dahinter steckt. Und der verweist tatsächlich auf den Ultraschall.
Das ist spannend. Der ist sehr differenziert, muss ich sagen. Der ist gut gefüttert worden.
Ja. Die nächste Aussage, Radiosynovitis.
Hilft nur bei starker Synovitis. Auch das wissen wir ja mittlerweile, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass wir durchaus frühzeitig mit einer Radiosynovitis eingreifen, wenn die Synovitis auch geringfügig vorhanden ist, weil wir dann natürlich vermeiden wollen, dass im Nachgang Gelenkschäden entstehen. Das heißt, sie ist durchaus frühzeitig wirksam. Gute Aussage von ihm.
Ja.
Gelenkblutungen sind vermeidlich. Auch vermeidlich. Mhm. Arthropathie entsteht sowieso.
Das heißt, wir können uns unsere Therapie sparen.
Das ist Blödsinn.
Na klar.
Sagt er auch. Das sagt er auch.
Insofern, ja, es kann durchaus sein, dass eine Gelenkblutung trotz guter Therapie auftritt. Das hatten wir oben schon diskutiert. Mhm. Aber wir können trotzdem sehr gut dagegen angehen. Du musst dir einfach nur die Patienten anschauen, die jetzt schon deutlich älter sind und keine gute Faktortherapie hatten. Mhm. Und unsere jungen Patienten, die wirklich teilweise ohne Gelenkschäden ins junge Erwachsenenalter reinkommen. Also es ist nicht unvermeidbar. Im Gegenteil, wenn man da wirklich konsequent dagegen angeht, kann man es tatsächlich vermeiden.
Genau.
Ja?
Es reicht, die Blutungsanzahl zu dokumentieren.
Da weiß ich nicht, was er meint.
Ach nee, guck mal. Ich glaube, was er uns damit sagen möchte, ist, dass es nicht nur, wie wir es früher hatten, das ist tatsächlich so, dass wir es früher so gemacht haben. Wir haben ja in den Akten den Patienten wieder mal gefragt, wie viel Blutung hattest du gehabt in den letzten 3 Monaten?
Oder die jährliche Blutungsrate.
Heute wissen wir, dass das nicht die einzige Aussage ist. Der ist schlau.
Wir sind ja auch gegen Null bald.
Ja, und der sagt ganz klar, wir müssen den Bewegungsapparat untersuchen. HJHS, das ist unser Score, den wir bei den Patienten durchführen. Und HEDUS, das ist unser Ultraschall. Das heißt, der ist ziemlich schlau. Das heißt, es reicht eben nicht aus, dass wir nur die Blutungszahlen
dokumentieren. Er geht sogar noch weiter und erwähnt Kraftparameter und individuelle Funktionsscores.
Ja, die haben wir noch nicht. Die sollten wir vielleicht auch nochmal mit einbringen in unsere Studie.
Also wir wissen ja, dass die schon gut sind. Die sind halt sehr individuell. Sie können keine allgemeinen Aussagen treffen. Mhm. Aber letztendlich kannst du damit den Patienten super gut beraten. Ja? Was wir ja im erweiterten Sinne mit unserer Bewegungsanalyse machen.
Stimmt, hast du auch recht. Ja, also eigentlich machen wir schon alles.
Ja. Okay.
Aber die nächste Aussage ist hart. Ja. Schwere Hämophilie, körperliche Schonung.
Ja, ist gleich körperliche Schonung. Oder bedeutet.
Bedeutet, auf jeden Fall. Ja. Das ist die Konsequenz daraus.
Das hatten wir ja schon, glaube ich, oft genug diskutiert, dass das genau der falsche Weg ist.
Und er sagt auch ganz gleich falsch. Mhm. Regelmäßige Bewegung, Krafttraining sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Die größte Gefahr ist oft die Inaktivität. Also ich muss sagen.
Ja, der gefällt mir.
Ja, mir auch.
Letzter Punkt. Mhm. Operative Eingriffe sind bei Hämophilie zu riskant.
Auch das wissen wir mittlerweile, dass das eben nicht richtig ist. Wir können Patienten annähernd, so wie andere Patienten tatsächlich, die keine Hämophilie haben, operativ versorgen. Die können einen Knieersatz bekommen, die können am Blinddarm operiert werden, die können die Weisheitszähne gezogen bekommen, das heißt ohne großartige Probleme. Sie brauchen natürlich ihre regelmäßigen Faktoren, dass wir dafür sorgen, dass sie natürlich gerinnungsgesund therapiert werden.
Also gerinnungsgesünder als gesunder.
Sagst du ja immer, du hast ja nun regelmäßig operiert.
Und das
hast
ist tatsächlich der Fall. Die normalen OP-Risiken, die hat der gerinnungsgesunde oder der gerinnungsnicht gesunde Erkrankte, also der mit der Hämophilie. Aber wenn die tatsächlich substituiert sind, dann bluten die meiner Meinung nach deutlich weniger während der Operation.
Interessanterweise sagt das eigentlich jeder Orthopäde, mit dem wir zusammenarbeiten, sagt mir das jedes Mal, sagt er, es ist immer wieder schön, weil ich mich hier drauf verlassen kann, dass es nicht blutet.
Okay, gut. Also ich finde, da hat er uns so ein bisschen wieder abgeholt.
Finde ich auch und ich muss dir sagen, das hat mir jetzt gut gefallen und zeigt auch so ein bisschen, auch ChatGPT lernt.
Ja, Trotzdem ist es weiterhin wichtig, das wirklich zu hinterfragen und zu diskutieren. Und jede medizinische Entscheidung, die vielleicht aufgrund von ChatGPT getroffen wird, vielleicht nochmal kurz mit einem Spezialisten besprechen.
Das haben wir jetzt hier gemacht.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.